Kurzer Hinweis. Dieses Podcast-Projekt ist im Rahmen eines studentischen Seminars entstanden. Die Inhalte beruhen auf einer wissenschaftlichen Literaturrecherche, können aber nicht den gesamten Forschungsstand zum Thema wiedergeben. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Besser Wissen. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Jana Asberger. Mein Name ist Markus Berger. Jana, du promovierst und forschst zu dem Thema Bildungsmythen, bringst da eine gewisse Expertise mit und Anlass unseres Gesprächs ist es, dass ihr im Team einen Artikel in einem Buch herausgegeben habt, der sich damit beschäftigt, wie man Bildungsmythen gut erkennen kann im Alltag. Und genau das soll heute auch das Thema der Folge werden. Was hilft mir dabei, Bildungsmythen zu erkennen?
Hallo Markus, danke für die nette Einleitung. Das Buchkapitel, das wir geschrieben haben, das heißt, wie erkennt man Bildungsmythen, 7 Heuristiken zum Selbsthinterfragen und Weitersagen. Und das ist in einem Sammelband erschienen, wo es generell um Mythen und Fehlvorstellungen zu Bildungsthemen geht. Und das wendet sich an Lernstudierende.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass manche unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht sich noch nie so ganz explizit mit dem Thema Bildungsmythos auseinandergesetzt haben. Vielleicht kannst du, nur um Einstieg zu bringen, nochmal so ein paar gängige Bildungsmythen nennen und und da auch feststellen, warum es denn davon vielleicht auch so viele gibt.
Sehr gerne. Also viele von Bildungsmythen sind ja schon in unseren Podcast-Folgen aufgetaucht, ne? Also zum Beispiel Klassenwiederholung haben wir schon gehabt, das ist sehr klassisch. Dann haben wir das Thema Klassengröße, ist ein klassischer Bildungsmythos. Lernstile, ich glaube, dazu haben wir noch keine Folge, aber das wäre super, wenn wir da noch eine zu machen. Neuromythen gibt es ganz viele, die Vorstellung, dass Menschen irgendwie links- oder rechtshörig sind und dadurch bestimmte Dinge besser können. Ja, es gibt unzählige Bildungsmythen. Ich habe mal angefangen, die zu sammeln, weil es gibt international auch viele verschiedene Bücher, die über Bildungsmythen aufklären. Und dann habe ich angefangen, mal alles zusammenzusammeln und zu sortieren. Und ich habe über 50 verschiedene Bildungsmythen feststellen können. Und ich möchte damit nicht sagen, dass alles, was wir über Lehren und Lernen irgendwie fragwürdig oder falsch ist. Aber es ist, glaube ich, für uns gar nicht so gut auseinanderzuhalten und nicht nur für uns, sondern auch für Lehramtsstudierende und Lehrerinnen, es ist gar nicht so leicht auseinanderzuhalten, was über das, wie wir jetzt über das Lehren und Lernen denken, ist jetzt richtig und was ist falsch. Und was kann man nicht so genau sagen? Man muss ja nicht immer nur an richtig und falsch denken. Und daher kam unsere Idee zu gucken, was haben denn diese ganzen Bildungsmythen gemeinsam? Und was für Denkmuster stecken dahinter und können wir da irgendwie Heuristik ableiten, die einem dabei helfen?
Sprich, ihr habt Strategien entwickelt, mit denen man sich diesen Bildungsmythen nähern kann und vielleicht auch die ein Stück weit als Werkzeug nutzen kann, um Bildungsmythen zu enttarnen, die uns im Alltag das Leben eigentlich schwerer als leichter machen.
Genau, kognitive Werkzeuge sind das und das ist auch das, was Heuristiken ausmacht. Das sind so grobe Daumenregeln, die uns dabei helfen können, Entscheidungen zu treffen oder Urteile zu fällen.
Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, solche Entscheidungshilfen zu entwickeln, zu sammeln oder herauszufinden?
Eben weil es eben so anspruchsvoll ist, jedes einzelne Bildungsthema, das einem über den Weg läuft, auf die wissenschaftliche Gültigkeit zu überprüfen. Also wir können nicht erwarten, dass Lehramtsstudierende oder LehrerInnen oder alle anderen Menschen, die im Bildungsumfeld arbeiten, bei jeder Entscheidung, die sie treffen müssen oder bei allem, was sie über Bildungsthemen hören, erstmal eine wissenschaftliche Literaturrecherche machen. Das muss irgendwie auch einfacher gehen zu entscheiden, ist das, was mir gerade begegnet oder ist das, wovon ich gerade überzeugt bin, ist das jetzt Unfug oder macht es Sinn? Und da sind wir auf die Idee gekommen, können wir neben der Aufklärung der einzelnen Themen, so wie wir das in diesem Podcast machen, ne, wir haben in jeder Folge ein Thema, das wir aufklären, können wir nebenher auch Strategien an die Hand geben, Heuristiken an die Hand geben, mit denen man eben auch grob Bildungsmythen erkennen kann, wie so ein grober Detektor funktionieren. Einfach um das zu vereinfachen, Bildungsmythen bei sich oder bei anderen auch erkennen zu können. Was mir an der Stelle aber auch noch wichtig ist, weil ich gerade auch dieses grob betont hat, diese Heuristiken, die wir zusammengeschrieben haben, die sind nicht vollständig. Also das heißt nicht, dass man damit alle Bildungsmythen erkennen können muss. Und sie wirken wirklich nur wie grobe Daumenregeln. Also man kann sich nicht nur 100% auf die verlassen, aber es ist vielleicht erstmal ein guter Schritt, sich mit Bildungsthemen auseinanderzusetzen.
Ihr benennt in diesem Buchkapitel, was ich übrigens sehr empfehlen kann, es ist wirklich unglaublich spannend zu lesen, 7 verschiedene Heuristiken. Vielleicht können wir die mal kurz überblicksartig nennen, und dann können wir auch nochmal einfach über die sprechen, die vielleicht für dich aus deiner professionellen Rolle auch die prägnantesten sind.
Ja, sehr gerne. Wir haben die 7 Heuristiken in 3 Obergruppen aufgeteilt. Die ersten 3 Heuristiken beziehen sich auf die theoretische Struktur von Behauptungen, also quasi wie die Behauptungen inhaltlich auch aussehen. Das sind einmal, dass man auf Übervereinfachung komplexer Sachverhalte achten sollte, und die anderen beiden nächsten sind eigentlich quasi so Unterheuristiken von Übervereinfachungen, und zwar, dass man sich nicht von Lernpyramiden täuschen lassen soll, und die dritte Heuristik ist, dass man deterministisches Denken über Ursache-Wirkungsbeziehungen meiden sollte. Die zweite Gruppe von Heuristiken sind Heuristiken, mit denen man die Art der Begründung hinter Aussagen hinterfragen sollte. Dazu gehört unsere 4. Heuristik: hinterfragt eure eigene Intuition, wenn ihr Aussagen über Bildungsthemen beurteilt. Und die 5. Heuristik ist, dass Einzelfälle als einzige Belege für Bildungsaussagen nicht akzeptiert werden sollten. Und die beiden letzten Heuristiken sind nochmal so sehr spezielle Bildungsmythen, die wir adressieren. Und zwar ist unsere 6. Heuristik, dass man skeptisch sein sollte bei der Anwendung neurowissenschaftlicher Forschungsbefunde auf Bildungsfragen. Damit meinen wir Neuromythen, bei denen man skeptisch sein sollte. Und die 7. Heuristik ist, dass man vorsichtig sein soll, wenn Rückschlüsse aus gesellschaftlichen Prognosen auf das Bildungssystem übertragen werden.
Okay, das war jetzt erstmal ein guter Überblick, und das ist auch alles nochmal in eurem Kapitel nachzulesen. Wir verlinken in den Shownotes gern die Quelle, beziehungsweise denke ich, dass es auch möglich ist, dich einfach mal anzuschreiben, wenn man da mal kurz reinlesen will.
Genau. Ansonsten kann man auch das Buch erwerben. Das Buch heißt Mythen, Fehlvorstellungen, Fehlkonzepte und Irrtümer in Schule und Unterricht von Gisela Steins und ihren KollegInnen.
Jetzt setzen wir uns ja auch im Rahmen unseres Seminars Besserwissen und des Podcasts ja schon länger auch mit Bildungsmythen auseinander. Nichtsdestotrotz war es für mich beim Lesen dieses Artikels hier und da dann doch nochmal ein Aha-Erlebnis, weil eben auch nochmal so die eigenen Verhaltensmuster klar wurden, die es genau an der Stelle schwierig machen. Um vielleicht da mal ein bisschen näher oder tiefer ins Thema reinzukommen, fände ich schön, ja, jetzt einfach auch mal über bestimmte Heuristiken zu sprechen und was eigentlich dahinter steht. Und ich denke, vielleicht fangen wir auch einfach mal mit der ersten an. Also achten Sie auf Übervereinfachung komplexer Sachverhalte. Was meint das genau?
Damit meinen wir, dass Schule komplex ist und dass meistens, wenn über Bildungsthemen einfache Aussagen getroffen werden, man sich fragen sollte, ob diese einfachen Aussagen die Komplexität von Schule überhaupt erfassen können. Ich mache das mal in einem Beispiel fest, ne? Das macht es dann immer ein bisschen einfacher. Ein typisches Beispiel für diese Übervereinfachung ist die Aussage, kleine Klassen sind immer besser als große Klassen. Oder in Kleinklassen lernen SchülerInnen besser als in großen Schulklassen. Das ist eine absolute Übervereinfachung. Wenn man bedenkt, dass super viele Faktoren in so eine Schulunterrichtssituation einfließen, und zwar, was bringen die SchülerInnen mit? Was können sie gut, was können sie nicht so gut? Wie gut sind sie motiviert? Wie gut haben sie gefrühstückt? Dann, was bringen die LehrerInnen mit? Wie geht's denen? Was haben sie für Kompetenzen? Was für ein Fach unterrichten sie? Das Fach, das unterrichtet wird, bringt verschiedene Bedingungen mit. Und all das führt zusammen, noch viel mehr Faktoren führen zusammen, wie diese Unterrichtssituation oder der Unterricht verläuft. Und wenn man sich dann eine Variable rauspickt, wie zum Beispiel Klassengröße, und sagt, wir müssen nur die Klasse kleiner machen und dann lernen alle SchülerInnen besser, dann wird ignoriert, um was für eine Klassengröße handelt es sich, bei der wir reden. Dann wird ignoriert, um welche SchülerInnen handelt es sich. Dann wird ignoriert, in welchem Fach wir lernen und ob die Lehrperson überhaupt auch die Lehrmethoden an die kleinere Klasse anpasst. Das heißt nicht, dass kleine Klassen absolut irrelevant sind und gar keinen Unterschied macht. Aber diese übervereinfachte Aussage, kleine Klassen sind immer besser als große Klassen, ohne sich irgendwie um die Randbedingungen Gedanken machen, das ist ein typischer Fall von Übervereinfachung. Und wenn solche Übervereinfachungen so eine generellen Aussagen getroffen werden, sollte man schon häufig skeptisch sein.
Ja, also mit anderen Worten, es gibt einfach einen ganz großen Blumenstrauß an Faktoren, die für den Lernerfolg der Kinder eine große Rolle spielen, ne? Und wenn ich mir jetzt nur eins rausgreife und genau dieses eine Ding ist sowieso mit allen anderen Faktoren verbunden, dann bringt es herzlich wenig, nur an genau dieser einen Schraube zu drehen. Dann werde ich höchstwahrscheinlich einfach nur, und das ist ja genau bei diesem Thema auch so, überschaubare Effekte haben.
Ja, Blumenstrauß ist ein schönes Bild, weil es so positiv ist, ne?
Ja,
finde ich
gut. Ja. Ja, dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen blumig weiter. Was mich auch noch interessiert hat, war so, ja, eure Förderheuristik. Hinterfragen Sie Ihre eigene Intuition bei der Beurteilung von Bildungsthemen?
Das mit der Intuition ist auch so eine Sache, weil ich glaube, dass das auch viel Widerstand bei anderen auslöst. Bildungsmythen sind oft eingängig und intuitiv, die machen irgendwie Sinn, ne? Zum Beispiel das mit den Lernstilen, das Thema. Also für die den Lernstil-Mythos nicht kennen, ich gehe davon aus, die meisten haben schon mal davon gehört, der Lernstil-Mythos besagt, dass es unterschiedliche Lernstile gibt, zum Beispiel der auditive Lerntyp, der visuelle Lerntyp und der haptische Lerntyp, und dass man besser und erfolgreicher lernt, wenn der Lernstoff entsprechend des Lerntyps aufbereitet ist. Das klingt erstmal super logisch und nachvollziehbar und man denkt sich so, ja, das erklärt, warum ich in der Schule beim Zuhören vielleicht gar nicht immer alles verstanden habe, weil ich bin ja eher der haptische Typ. Und dieses Vertrauen auf Intuition ist oft fehleranfällig. Das heißt nicht, dass unsere Intuitionen schlecht sind oder wir nichts damit anfangen können. Die sind sehr nützlich für uns. Wir müssen super viele Entscheidungen teilweise auch gleichzeitig in unserem Alltag fällen. Und wenn wir keine Intuition hätten, dann würde uns das super schwer fallen. Intuitionen sind auch hilfreich, vor allem auch bei ExpertInnen, die besonders viel Erfahrung auf einem Thema haben. Die können sich auch oft auf ihre Intuition vertrauen. Aber Intuitionen sind eben auch fehleranfällig. Und da wollen wir einfach sagen, behaltet eure Intuition, aber hinterfragt sie. Wenn etwas so, wenn eine Aussage, eine Erklärung über Bildung so super intuitiv erscheint, dann fragt euch, okay, ist das auch belegt? Stehen da auch Daten hinter? Wer sagt das, ne? Und diese Intuition ist gemeinsam mit diesem akzeptiere ich nur Einzelfälle, das sind die zwei Heuristiken, die, mit denen wir sagen wollen, hinterfragt, wie Aussagen begründet werden und was als Evidenz herangezogen wird. Und wenn nur Intuition als Evidenz für eine Aussage herangezogen wird, dann ist das aus wissenschaftlicher Perspektive nicht ausreichend.
Also könnte man es vielleicht auch noch mit anderen Worten so sagen, wenn das alles so gut zusammenpasst und auch in mein Vorbild, wie sowas funktionieren könnte, ohne Probleme einfach so reinpasst, dann sollte man das vielleicht so als Red Flag betrachten und zumindest nochmal prüfen, ist es denn wirklich so? Oder suche ich einfach gerade nur nach Bestätigung meiner Meinung und es ist einfach nur dadurch schön einfach?
Das mit der Bestätigung der eigenen Meinung ist das, was ich mit fehleranfällig meine. Es gibt viele verschiedene, man nennt es Cognitive Biases, die wir machen. Die helfen uns auch im Alltag und vereinfachen uns das Entscheiden. Und einer von diesen Biases ist der Confirmation Bias. Und das ist, Confirmation Bias bedeutet, dass man Informationen bevorzugt und eher sieht und eher sucht, die dem entsprechen, was man eh selbst schon denkt. Und das ist halt das, was wir machen, wenn wir intuitiv denken.
Okay, ich würde noch mal ganz kurz vielleicht noch auf ein letztes Thema eingehen. Das ist das Thema Neuromythen. Das sagtest du ja auch eingangs schon, dass das eigentlich am weitesten verbreitet ist. Was sind so klassische Neuromythen und wie geht man damit um? Wie nutzt man diese Heuristik?
Also Lernstile, worüber wir gerade schon gesprochen haben, das ist ein klassischer Neuromythos, ne? Ein anderer klassischer Neuromythos ist die Vorstellung, dass man links- oder rechtshörnig ist, also dass Menschen entweder in linkshörnig oder rechtshörnige Menschen eingeteilt werden können und dann dementsprechend eher analytisch oder eher kreativ arbeiten oder denken können. Ein anderer Neuromythos ist die Vorstellung, dass wir im Schlaf lernen können oder dass nur 10% unseres Gehirns überhaupt in Gebrauch ist und da noch so viel Kapazität wäre. Ich will aber erstmal nochmal sagen, was ein Neuromythos überhaupt ist. Ne? Neuromythos ist, wenn neurowissenschaftliche Befunde auf eine falsche Art und Weise auf Bildungsthemen übertragen werden. Oft haben Neuromythen einen wahren Kern, also wirklich wahre neurowissenschaftliche Befunde, die dann falsch interpretiert oder sehr übervereinfacht aufs Lernen genau, und Lehren übertragen.
Das sind wir auch wieder beim ersten Thema der Übervereinfachung.
Genau.
Ja, also wo man sagt, nur weil ich A habe, heißt es in der Schlussfolgerung nicht direkt B. Also es ist einfach zu vereinfacht dargestellt.
Ja, oder nur weil sich in einem Labor unter sehr klinischen Bedingungen gezeigt hat, dass wenn Personen bestimmte Aufgaben erledigen, bestimmte Hirnareale mehr aktiviert sind als andere, was übrigens auch graduell ist und nicht absolut, heißt das dann nicht, dass wir daraus schließen können, dass wir in einem Schulunterricht, welche eine ganz andere Situation ist als so ein Laborsetting, sagen können, dass SchülerInnen nur linkshörnig oder nur rechtshörnig arbeiten.
Wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, was das auch so für die Praxis heißt, für alle, die auch im Bildungsbereich tätig sind, wie können sie jetzt gut mit diesen Heuristiken umgehen? Wo gibt es denn vielleicht aber auch Einschränkungen?
Ja, also was wir insgesamt mit diesen Heuristiken erreichen wollten, ich würde gerne nochmal sagen, da steht ein Forschungsteam mit meinen KollegInnen dahinter. Was wir mit diesen Heuristiken erreichen wollen, ist, dass Personen oder vor allem auch Personen, die im Bildungskontext arbeiten, lernen, wissenschaftlicher zu denken, wenn sie an Bildungsthemen heranzugehen oder zumindest zu wissen, wie entsteht eigentlich wissenschaftliches Wissen und was zeichnet wissenschaftliches Wissen aus. Dazu gehört zum Beispiel, dass in der Wissenschaft Untersuchungen sehr standardisiert und mit systematischen Methoden erhoben werden, dass das Wissen, das in der Wissenschaft generiert wird, den Anspruch hat, allgemeingültig zu sein, das heißt über Einzelfälle hinausgehen und oft halt auch Stichproben untersucht, die auch Aussagen über Populationen treffen können und dass die auch theoretisch Sinn machen sollen, das Wissen, das wissenschaftlich generiert wird. Das heißt aber nicht, dass Wissenschaft Lösungen liefern kann für jede einzelne Schulunterrichtssituation, die man treffen kann. Unser Anspruch ist erstmal, dass über so groben Unfug aufgeklärt wird, dass erstmal über Bildungsmythen, die wirklich weit verbreitet sind, aufgeklärt wird und dass wir lernen, einfach auch wissenschaftlicher an so Fragestellungen ranzugehen und zu verstehen, was für Wissen macht Sinn und wie hinterfrage ich Aussagen und was für Belege ziehe ich dafür heran. Und das ist übrigens nicht nur im Bildungsbereich interessant, das ist auch interessant, wenn wir zum Beispiel über Impfung oder Klimawandel sprechen.
Ja. Okay, vielleicht bis hierhin erstmal so auf der rein inhaltlichen Ebene. Wie gesagt, die komplette Palette dieser 7 Heuristiken ist in eurem Artikel nachzulesen. Wie erkennt man Bildungsmythen? 7 Heuristiken zum Selbsthinterfragen und Weitersagen. Jana, ich danke dir für die Einblicke, die du in eure Arbeit gegeben hast. Du hast ja auch schon nochmal betont, dass das euer gesamtes Forschungsteam daran arbeitet.
Genau, also das Buchkapitel habe ich zusammengeschrieben mit Holger Futterleib, Eva Thom und Johannes Bauer.
Johannes Bauer war auch schon in unserer ersten Folge im Podcast zu hören und dann sind wir schon beim nächsten Thema. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört unbedingt alle anderen und teilt es. Es geht uns darum, ja wirklich über Bildungsmythen aufzuklären und somit ein Stückchen mehr Professionalität auch in Lernprozesse zu bringen. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Ihr könnt sie auf Social Media teilen und sie euren Freunden und Bekannten empfehlen. Vielen Dank dafür. Eure Besserwisser.